Epheser Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. Und er selbst gab die einen zu Aposteln, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, andere zu Hirten und Lehrern, zwecks der Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes, zum Bauen des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes und der Erkenntnis desselben, zu einem erwachsenen Manne, zum Größenmaße der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und von jedem Wind der Lehre umhergetrieben, durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit hin zu mit List ersonnenem Irrweg. Indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe, wir in allem heranwachsen mögen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib, und jetzt kommt wieder eine Einfügung, wenn wir diesen Satz fortsetzen wollten, müssten wir zum Ende des Verses gehen, von dem aus der ganze Leib das Wachstum bewirkt. Aber inzwischen schiebt er etwas ein, um uns zu zeigen, wie das geschieht. Es gibt Voraussetzungen, von dem aus der ganze Leib wohl zusammengegliedert und zusammen verbunden durch jedes Gelenk als ein darreichendes, nach dem Wirken eines Teiles in Maß, sich das Wachstum des Leibes bewirkt, so dass er sich selbst baut in Liebe. Der Herr wolle uns Gnade geben zum Bedenken dieser Verse. Sie sind sehr zentrale Verse. Der Gedankengang beginnt schon früher. Der unmittelbare Gedankengang mit Vers 7. In den Versen 7 bis 16 spricht der Apostel davon, dass wir für unser Leben als Gemeinde in der Gemeinde begabt sind, beschenkt worden sind. Wir sollen uns hier bewähren, seitdem wir zum Glauben gekommen sind, bis Jesus wiederkommt. Die Kapitel 4 bis 6 sprechen von dieser Bewährungszeit in dieser Welt. Zu Hause sind wir im Himmlischen, Kapitel 1 bis 3. Aufgaben haben wir in dieser für uns jetzt fremden Welt. Aber für dieses Leben in dieser Welt, für diese Aufgaben, haben wir Gaben bekommen von unserem Herrn, der auch vom Himmel auf die Erde kam, wieder gen Himmel fuhr und von dort aus unter uns seine Königsherrschaft wahrnimmt. Nun heißt es, dass er uns beschenkt hat mit Gaben. Zu diesen Gaben gehört zunächst das Heil, das wir in Christus bekommen haben. Dann gehören die Gnadengaben dazu. Und zum Dritten gehören Personen dazu, Vers 11, die Gott oder Christus begabt hat. Solche, die er beschenkt hat, hat er der Gemeinde weitergegeben, um begabte Gemeinde anzuleiten für ihren Dienst. Davon ist hier die Rede. In den Versen 13 bis 16, die unsere Aufmerksamkeit bekommen sollen, haben wir das Ziel, uns das Heil geschenkt, uns Fähigkeiten geschenkt. Er hat uns Männer gegeben, die uns vorangehen mit Beispiel und Anweisung. Und jetzt sollen wir, jeder von uns, seinen Dienst wahrnehmen am Leib Christi in dieser Welt. Wohin soll es gehen? Was sollen wir denn tun? Was ist das Ziel unserer Tätigkeit mit diesen Gaben, mit denen wir beschenkt worden sind? Nun, wir sollen ein Haus bauen. Davon war schon in Kapitel 2 die Rede. Oder mit einem anderen Bild, es wird ein Leib gebaut. Aber Paulus wird jetzt etwas konkreter. Und er gebraucht verschiedene Bezeichnungen, um dieses Ziel uns klar zu machen. Wir beginnen noch einmal zu lesen mit Vers 13. Die erste Bezeichnung ist eine kleine Einheit von mehreren Ausdrücken. Aber sie sammelt, diese Ausdrücke sammeln sich um das eine Wort Einheit. Einheit ist der erste Begriff, der das Ziel unserer Tätigkeit angibt mit unseren Gaben, bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit. Was ist das für eine Einheit? Es gibt Einheit, die im falschen Zeichen steht. Da werden Dinge zusammengebracht, die nicht zusammengehören. Und dann gibt es eine Einheit im Zeichen des Wahren, des Richtigen. Das gehört zusammen. Es ist wie wenn man ein Puzzlespiel macht. Man sammelt die Stücke und fragt sich, was gehört zusammen, was gehört nicht zusammen. Heute wird manches zusammengeschweißt. Da holt man sich ein Stück und das muss hier reinpassen, und wenn es mit Gewalt ist, aber das gehört zusammen, sagt man. Und es gehört nicht zusammen. Die Teile sind wesensfremd, verschiedener Farbe, verschiedenen Wesens, verschiedener Herkunft. Warum nennt ihr, oder eigentlich sagt Gott im Alten Testament durch den Propheten, wehe dem, der Böses für gut nennt und Gutes böse, Bitteres für süß hält und Süßes für bitter. Das ist heute unsere Umwelt. Da werden Dinge zusammengeschweißt, die nicht zusammengehören. Ja, unter Gläubigen gibt es solche Vermischung. Wobei Paulus ja an die Philipper schreibt, seid unvermengt mit dem Falschen. Es gilt also achtsam zu sein auf diesen Begriff Einheit, bei diesem Begriff, und sich zu fragen, gehört denn das zusammen, was wir da zusammenbringen wollen? Wir wissen, wenn Leute verliebt werden und heiraten wollen, dass es dann weise ist, sich zu fragen, ist die Liebe denn überhaupt weise? Man kann sich ja in fast jeden verlieben. Aber die Weisheit, die Klugheit muss in der Liebe walten. Paulus betet für die Philipper, dass sie zunehmen an Erkenntnis in der Liebe. Unsere Liebe kann durchaus den falschen Gegenstand haben. Es ist nicht ratsam, wenn Menschen verschiedener Farbe heiraten oder ganz verschiedener Kultur. Nun kann Gott einmal eine Ausnahme machen und seine Gnade dort zur Darstellung bringen. Das wollen wir nicht verkennen. Aber im Allgemeinen ist es nicht ratsam, sich zu stürzen in unnötige Schwierigkeiten. Die Schrift lehrt uns, weise zu sein. Und nun gibt uns der Apostel hier Weisung, das heißt, er zeigt uns, was zusammengehört. Und wir werden hier, denke ich, einiges entdecken, das für uns zu bleibendem Segen sein kann, denn es ist Gottes Wort und davon leben wir. Mir fällt hier einiges auf und das möchte ich weitergeben. Seit gestern ist mir hier einiges aufgegangen. Ich habe gemerkt, dass der ganze Text 13 bis 15 eine organische Einheit ist, wie eine Orange. Viele Teilchen, mehrere Teilchen, aber eine Haut umgibt es alles und es ist eigentlich eins und dasselbe. Das heißt, der Einheitsgedanke leitet einen Gedankengang ein bis zu Vers 15. Bis zu Vers 15 wird uns das Ziel angegeben und in Vers 16 dann noch wird uns gezeigt, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Aber Paulus nimmt sich Zeit, in diesen drei Versen detailliert zu zeigen, wohin geht Gemeindearbeit? Wohin geht Reich Gottes Arbeit? Wohin geht alle Tätigkeit für den Herrn Jesus? Sei sie nach außen hin oder sei sie nach innen hin? sei sie zu Hause oder sei sie in der versammelten Gemeinde. Wohin geht es? Beginnen wir mit Vers 13 noch einmal. Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes. Glauben wir denn nicht an den Sohn Gottes? Ja, das wird hier vorausgesetzt. Aber es soll eine Einheit geben unter Gottes Kindern bei diesem Glauben an den Sohn Gottes. Aber dann können wir weiter fragen, gibt es denn verschiedenartigen Glauben an Jesus? Wird der andere anders bekehrt durch den Glauben als der erste? Gibt es eine verschiedene Art von Bekehrung und dennoch immer durch den Glauben? Nein, nicht so. Es ist immer durch das einfache Vertrauen auf das vollbrachte Werk Jesu Christi. Worin besteht denn die Verschiedenheit? Denn die wird ja hier vorausgesetzt. Und dann soll eine Einheit entstehen, denn Paulus spricht von einer Zeit, während der diese Entwicklung, dieses Wachstum stattfinden darf. Er fordert das nicht sofort, sondern er sagt, wir sollen bestrebt sein zu wachsen, bis das Ziel erreicht ist, bis wir eins sind im Glauben an den Sohn Gottes. Nun beginnen wir bei diesem Begriff Sohn Gottes. Es steht nicht Christus geschrieben. Er hätte Christus schreiben können. Aber dann hätten Sie vielleicht nicht mitbekommen, was er sagen will mit diesem Begriff Christus. Wer ist denn Christus? Nun, das ist ein verdeutschtes griechisches Wort. Wir sprechen manchmal mehr Griechisch, als wir denken, nicht wahr? Christus ist direkt vom Lateinischen, aber die Lateinen haben es vom Griechentum. Und dort wird es mit einem O geschrieben, Christos. Und Christos ist das griechische Wort für das deutsche Wort Gesalbter. Und die Hebräer haben auch ein Wort dafür, Meschiach, von denen wir nun das verdeutschte Wort Messias haben. Und alle drei Wörter sind eins und dasselbe, Gesalbter. Da hat die Maria ihren Herrn gesalbt. Warum? Weil er für sie schon der Gesalbte war. In welchem Sinne? Ein Gesalbter war ein Schöner. Man salbte das Haar, um wieder frisch und schön zu sein. Der Gesalbte war stich heraus aus der Masse, wie ein Saul, der einen Kopf höher stand als alle anderen. Gesalbt war der, der angesehen war in Israel, von Gott aus gesehen, der Priester, der König, der Prophet, sie waren gesalbt und als die Schönen, die Angesehenen, die Würdigen von Gott herausgestellt. Nun gibt es diesen Begriff der Gesalbte im Alten Testament für eine besondere Person, der alle drei in einer Person ist, Priester, König und Prophet. Die drei Begriffe haben wir besungen in dem einfachen Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Es waren die letzten Worte des Liedes. Jesus wird uns das, wenn wir zu ihm im Gebet gehen, weil er das uns von Gott gemacht worden ist. Er ist von Gott herausgestellt worden, um unser Priester, unser Mittler zu sein zwischen Gott und Menschen. Um unser König zu sein, unser Herrscher, der nur Gutes austeilt in seinem Königreich. Und unser Prophet, der uns Gottes Wort vermittelt. Das war der Christus, der verheißene König, Priester und Prophet, der verheißene Erlöser. Aber was für eine Person war das? Das konnte nicht ein Mensch sein. Denn ein Mensch war, und wenn es der Beste sei, ein Sünder. Jemand, der wirklich Gott unter Menschen vertreten konnte oder wollte, musste sündlos sein. Und da fand Gott keinen unter den Menschen. Wenn er sucht nach jemandem, der in die Bresche treten kann, findet er keinen. So heißt es in dem Propheten. Und dann sorgt er selbst für jemanden, der in die Bresche tritt, in die Kluft zwischen Gott und Menschen. Er selbst nimmt Menschengestalt an, wird Fleisch, wohnt unter uns, und das ist der Christus. Und die Bibel nennt ihn Sohn Gottes. Als Sohn Gottes ist er von Gott gezeugt und geboren. Er ist der Vater. Aber er hat dazu ein Menschenkind gebraucht, um ihn auf die Welt zu bringen. Und damit ist er zugleich, weil er Sohn Gottes ist, auch Menschensohn. Er ist der Sohn eines Menschen. Er kommt aus den Reihen Israels, aus der Familie Davids, ist einer von uns, der Hebräerschreiber sagt, unser Bruder geworden. Wenn Paulus diesen Begriff nun in seinen Satz hineinstellt und von Einheit spricht, dann ist hier eine Fülle von Heilsgedanken, schon vom Alten Testament her und dann natürlich im Neuen Testament noch mehr entfaltet. Nun sollen wir auf diesen Sohn Gottes, Gott in Menschengestalt, unser König, Priester und Prophet, unser Erlöser, sollen wir ihm unser ganzes Vertrauen schenken. Was heißt das? Nun, da hilft uns die Bibel wieder. Sie sagt uns, was Vertrauen ist. Jesus gebraucht einmal ein Bildwort, wenn er das Gespräch mit dem Nikodemus, dem Lehrer aus Israel, führt in der Nacht. Nikodemus ist ein sehr weiser Mann, sehr bewandert in der Bibel, aber in diesen Fragen ist er wie ein Kind. Und Jesus spricht zu ihm wie mit einem Kinde. Denn in geistlichen Fragen ist er unwissend. Du bist ein Lehrer in Israel und du weißt das nicht. Er hätte es wissen sollen, aus zwei Gründen. Einmal, weil er das Alte Testament hatte, das Wort Gottes. Und er sollte ja ein Lehrer sein. Er hätte es also studieren sollen und müsste es also kennen. Und dort stand etwas von neuer Geburt. Und dann war noch ein Grund, weshalb er es hätte wissen sollen. Er hatte versäumt, den neuen Propheten zu konsultieren. Maleachi hatte von diesem Propheten gesprochen, er werde kommen und den Herrn anzeigen, ansagen, hier ist er, jetzt kommt er, und das hat er auch getan, Johannes der Täufer. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, zu denen Nikodemus gehört, weigerten sich dort zu beugen und zuzugeben, dass auch sie zu den Fernen gehörten, nicht mehr nahe waren, wie der Prophet sagte, sondern fern geworden waren und ganz neu zurückkommen mussten zu dem Gott Israels, wie ein Heide neu eingegliedert werden in die Reihen des Volkes Gottes. Und dazu gehörte die Taufe. Und das war eine Untertaufe, ein Tauchen hinein in den Jordan, womit man sich in die Reihen hinter Naaman stellte, der ein Aussätziger war und sich siebenmal in den Jordan tauchen musste. Sie mussten zugeben, dass sie auch Aussätzige geworden waren, Verachtete, Ausgegliederte, unrein, und mussten sich jetzt tauchen gleichsam in das Heil Gottes und als Zeichen die Taufe des Johannes an sich vollziehen lassen. Und gleichsam auferstehen zu einem neuen Leben. Das war ein Zeichen von der Buße. Diese Taufe war eine Taufe der Buße, das heißt auf Buße hin, auf eine innere Herzenseinstellung oder veränderte Herzenseinstellung hin, wurden sie dann von Johannes getauft. Aber dazu waren sie nicht imstande. Sie waren nicht imstande, sich zu demütigen. Und Nikodemus hatte einen Bogen um Johannes gemacht. Und Jesus wirft ihm das vor. Du machst um Johannes einen Bogen. Das darfst du nicht. Wer zu mir kommen will, der muss bei Johannes gewesen sein. Wer bei mir etwas abholen will, der muss zur Buße gekommen sein. Das heißt, in dieser Zeit geht es von Johannes zu Jesus. Johannes ist der Ansager, der Vorläufer, und er predigt die Buße, und dann ist der Weg gebahnt, Jesaja Kapitel 40. Er bahnt den Weg, und dies ist die Botschaft von Johannes dem Täufer. Er greift Johannes, Jesaja 40 auf. Aber Nikodemus ist nicht da gewesen. Jesus sagt, du musst wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Stichwörter, die sehr viel bedeuteten. Und Nikodemus hatte das Wasser gemieden, weil er die Buße mied, die Demütigung. Lukas schreibt davon. Er sagt, die Pharisäer und Schriftgelehrten weigerten sich. Sie wollten sich nicht dem Ratschluss Gottes unterstellen. Dies war der Plan Gottes. Der Sohn Gottes war von Johannes angezeigt. Gott in Menschengestalt, jetzt war er da, Gott in Menschengestalt, der Erlöser. Nun sollen wir eins werden im Glauben an den Sohn Gottes. Wir sollen zu Jesus finden und sollen uns ihm ganz ausliefern. Nun ist es aber so, wenn wir zu Jesus kommen, dann kommen wir schon von ganzem Herzen. Und wir geben uns ihm unser Leben. Wir kommen zu ihm. Wir schauen, wie Jesus das nicht zu Nikodemus sagt, wir schauen zum Lamm Gottes gekreuzigt. Wir sehen auf ihn. Wir kommen zu ihm. Wir werden gerufen. Wir kommen. Das ist Glauben. Wir geben uns selbst hin. Das sind verschiedene Ausdrücke, die gebraucht werden. Aber wenn wir an Jesus geglaubt haben und wir beginnen, ihm nachzufolgen, beginnt der Heilige Geist seine Arbeit an uns und zeigt uns, dass wir weiter zu schauen haben, zu kommen haben, zu vertrauen haben, uns hinzugeben haben. Nicht neu sich bekehren, sondern es wird aufgedeckt, wer wir eigentlich sind. Wir sind wie ein Haus mit vielen Räumen. Und da gilt es, die Räume, die der Heilige Geist uns zeigt, wo Jesus Herr sein will, wo er aufräumen will, wo er etwas Neues aufrichten will. Es gilt, einen Lebensraum nach dem anderen Jesus auszuliefern. Bis wir vollständig sind im Glauben, in der Hingabe an den Sohn Gottes. Und das soll jeder Christ lernen. Und dazu hat Jesus Apostel gegeben, lehrende Sendboten. Dazu hat er Propheten gegeben, die sein Wort weitergeben. Dazu hat er Evangelisten gegeben, die rufen. Dazu hat er Hirten und Lehrer gegeben in den Gemeinden. Damit jeder von uns wächst im Glauben und Jesus mehr und mehr Raum gewinnt als Sohn Gottes, König, Priester und Prophet in unserem Leben. Wir sollen einander mitnehmen, bis jeder von uns einer ist, in dem Jesus vollen Platz bekommen hat. Glauben an den Sohn Gottes. Glauben ist mir ein großes Wort geworden. Und dann sollen wir wachsen in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen eins werden in der Erkenntnis. Nun ist die Erkenntnis von vornherein eine. Sie widerspricht sich nie. Über den einen und denselben Text können wir nicht zwei verschiedene Erkenntnisse sein, wenn es wieder sich widerspricht. Das ist eins oder beide sind dann nicht Erkenntnis. Es gilt aber, ähnlich wie beim Glauben, bei jedem von uns gilt es, in der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu wachsen. Das heißt, ihn besser kennenzulernen, um ihn besser lieben zu können und um besser glauben zu können. Glaube und Erkenntnis stehen hier in der Nähe voneinander, weil sie miteinander viel zu tun haben. Ich muss erst etwas hören über Jesus, bevor ich an ihn glauben kann. Und dann muss ich an ihn glauben, um mehr von ihm hören zu können. Wer im Vertrauen die Bibel liest, lernt tausendmal mehr als der, der mit lauter Fragezeichen an die Bibel geht. Er sagt sich, dies ist Gottes Wort. Er glaubt von vornherein. Und dann kann Gott uns die Augen öffnen und dann können wir wachsen in der Gnade und der Kenntnis Jesu Christi. Das heißt, Erkenntnis dient dem Glauben. Glauben dient der Erkenntnis. Sie gehen Hand in Hand. Einheit in beiden, damit wir mehr Gemeinschaft haben mit dem Sohn Gottes. Wachsen, bis wir alle hingelangen mögen. Keiner ausgelassen, keiner ausgeschlossen. Wir nehmen einander mit. Das können wir nicht genug betonen. Schwestern nehmen Schwestern mit. Eheleute nehmen Eheleute mit. Brüder nehmen Brüder mit. Ältere nehmen Jugendliche und Kinder mit. Das geschieht nicht nur in den öffentlichen Versammlungen. Das geschieht in den Foyers, das geschieht auf der Straße, das geschieht in den spontanen Begegnungen auf dem Arbeitsplatz oder auch zu Hause. Wo Christen einander begegnen, darf man bald über den Sohn Gottes zu sprechen kommen. Bis wir alle hingelangen mögen, sagt der Apostel, er wünscht sich das, zur Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes. Zur Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir alle volle Erkenntnis haben. Erkenntnis heißt auch noch mehr als nur Kenntnisse zu sammeln, sondern Erkenntnis heißt auch im Neuen Testament, Ja zu sagen zu dem, was ich gelernt habe. Es heißt oft Anerkenntnis. Anerkennen, Ja sagen dazu. So ist es, wie das Wort Gottes es sagt. Es gibt Christen, Gläubige, die wollen immer anders sein als die anderen. Sie sind nicht gemeinschaftsfähig. Sie können nicht zunächst einmal hinhören. Gott gebe uns ein Ja zueinander, bis wir genötigt sind, Nein zu sagen. Das müssen wir immer wieder tun. Manchmal müssen wir so stark das Nein aufrichten, dass die Gemeinschaft aufhört. Da ist viel Weisheit gefordert. Wie stark soll das Nein gesagt werden? Paulus macht einen Unterschied. Es gibt da Situationen, wo wir einfach verschiedener Meinung sind. Aber wir sind Brüder und Schwestern, Römer 14. Und wir tragen einander. Unser Glaube an den Sohn Gottes ist nicht tangiert, das heißt, er ist nicht berührt, da ist nicht in Frage gestellt. Aber dann gibt es Situationen, wo die Meinungsverschiedenheiten so zentral ist, Bruder, ob du noch ein Bruder bist. Deine Anschauungen über Jesus sind mir so fremd, ich finde sie nicht in der Bibel. Wo hast du das eigentlich her? Und wenn er nicht lassen will, oder wenn sein Leben, er mag biblisch sprechen, aber unbiblisch leben, an diesen zwei Stellen kann ein Nein, muss ein Nein manchmal so groß geschrieben werden, dass ein solcher ausgegrenzt wird aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Also, wir müssen beides lernen. Anerkennen, Ja sagen, aber auch gerade im Zeichen der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Die Fähigkeit haben, Nein zu sagen, den Mut haben, Nein zu sagen. Und das ist, was Gemeinde heute in starkem Maß abhanden gekommen ist. Immer wieder merke ich es, man hat nicht den Mut zu sagen, hier ist der Strich. Da waren wir zusammen im Familienkreis, im erweiterten Familienkreis. Und einer von uns, leider, lebt nicht ein gottesfürchtiges Leben und lebt fern vom Herrn und erzählt dort etwas, das nicht den besten Geruch hatte. Unsere Enkelin, Tochter unseres Sohnes, musste sich das auch anhören. Leider hatte er keine Gottesfurcht, so etwas auch nicht vor Kindern zu erzählen. Und die sagte, sie hatte das irgendwo gelernt. Und dann drückte sie sich etwa so aus. Onkel sowieso. Hier ist die Linie. Und was du sagtest, war gerade über die Grenze dieser Linie hinaus. Herrlich ausgedrückt, ja. Herrlich ausgedrückt. Du warst über die Linie gegangen. Und das konnte sie so fein sagen, dann war sie ruhig. Aber jeder wusste, was geschehen war. Jeder von uns. Wir müssen den Mut haben, auch wie ein Kind. bis hierher ist die Grenze. Und da hören wir auf. Ja. Wir gehen nicht weiter um Jesu Willen, um des Sohnes Gottes Willen. Nun sagt der Apostel, was das heißt, Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes zu haben, Einheit der Erkenntnis desselben. Ich berühre noch den nächsten Gedanken. Zu einem erwachsenen Mann, nicht und, nur ein Komma. Mit anderen Worten, hier sind zwei Satzteile, die gehen parallel wie Eisenbahnschienen. Hier ist der eine, Einheit in Bezug auf den Sohn Gottes. Und parallel zu dem heißt es, zu einem erwachsenen Mann. Das heißt, wo diese Schiene hingeht, da geht auch diese Schiene hin. Was heißt es, eins zu sein im Glauben an den Sohn Gottes und eins zu sein in der Erkenntnis des Sohnes Gottes? Das heißt, zu wachsen zu einem erwachsenen Manne. Nun heißt es, bis wir alle hingelangen mögen, zu einem erwachsenen Manne. Viele Männer, ein Mann. Viele Frauen, ein Mann. Viele Geschwister, ein Mann. Warum ein Mann? Nun, es gibt nur ein Vorbild, ein Leitbild. Nur ein Leitbild, Jesus Christus. Und wenn du reif wirst, wenn du reif wirst, wenn ich zum Ziel komme in der Erkenntnis des Sohnes Gottes, im Glauben an den Sohn Gottes, dann bin ich nichts anderes, was du bist. Wir haben dasselbe Ziel. Wir sollen ähnlich glauben, ähnlich erkennen und dieselbe Reife erreichen wollen. Er hätte Männer sagen können, aber er wollte wahrscheinlich die Einheit des Zieles zum Ausdruck bringen. Wenn er vorhin beim ersten Glied von Einheit sprach, dann kommt es hier wieder zum Ausdruck in Form dieses Begriffes Mann in der Einzahl. Zu einem erwachsenen Manne. Nicht mehr Kinder, das wird er gleich sagen. Mehr davon heute Nachmittag, so der Herr will. Zu einem erwachsenen Manne. Oh, wir brauchen Männer in Christus. Frauen, die wie Männer dastehen. Es ist etwas Wunderbares, wenn Kinder, Frauen, Jugendliche, Männer, wie Männer in Christus, das ist nicht ein Geschlecht, das ist eine Reife, das ist eine Person wie Jesus, bis wir so sind wie Jesus und dastehen in einer vollkommen harmonischen Mischung von Heiligkeit und Gerechtigkeit und Liebe und Barmherzigkeit. Das ist ein Mann. Ein Mann ist jemand, der fest ist, sei er Mann oder Frau, jemand, der fest ist in Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber auf der anderen Seite stark ist in Liebe und Barmherzigkeit. Ein Mann, der nicht lieben kann, ist kein Mann. Ein Mann, der nicht fest ist, ist schon gar nicht ein Mann. Ein Christ, der nicht beides ist, dem fehlt etwas. Und wir sollen heranwachsen zu dieser harmonischen Festigkeit und Stärke an Heiligkeit und Liebe. Warum diese zwei? Warum habe ich die genannt? Das sind die zwei Pole im Wesen Gottes, im Charakter Gottes. Gott ist wie beim Südpol und Nordpol. Die scheinen einander zu widersprechen, aber wir brauchen sie beide. Gott ist beides. Absolut heilig und absolut Liebe. Johannes drückt es so aus. Gott ist Licht und wer in ihm wandelt, so und so. Und er spricht davon Sünde, die da keinen Platz hat, also Heiligkeit. Und dann später, Gott ist Liebe. Das betont er zweimal. In Vers 8 und Vers 16 in Kapitel 4. Gott ist Heiligkeit oder Licht. Gott ist Liebe. In seinem Evangelium drückt er das etwas praktisch aus. Das Gesetz, die Weisung kam durch Mose. Die Gnade ist gekommen durch Jesus Christus. Die Gnade, Ausdruck der Liebe, und die Wahrheit, Ausdruck seines Lichtes. Gnade und Wahrheit, diese Ausgeglichenheit, das soll unser Leben kennzeichnen, wenn wir heranwachsen. Das schenke uns der Herr aus Gnaden durch seinen Geist und durch das gegenseitige Mitnehmen. Wir nehmen uns etwas Zeit zum Gebet. Wir stehen dazu auf.